Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mit mir am Mikrofon heute der Tim Schüle. Tim, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Heute geht's bei uns ums Älterwerden, das Erwachsenwerden, um aufgeräumte Kinder, um Veränderungen, um Präsenz und ganz klar auch wieder um Eishockey. Bevor wir aber tatsächlich einsteigen ins Thema und ich mich mehr dir widme, Tim, noch zwei Sachen, drei Dinge an die Hörer da draußen. Ihr habt wieder viele Mails geschrieben, ich habe wieder alles gelesen, ich habe noch immer nicht alles beantwortet, bin ich aber dran, wie immer. Ich habe noch eine Frage an euch bezüglich der Folgenlänge. Wir hatten jetzt eine Folge mit Sabu, die war eine halbe Stunde lang. Wir hatten eine Folge mit meinem Vater, die war fast anderthalb Stunden lang. Wir hatten ein paar Folgen, die irgendwo dazwischen waren. Schreibt mir doch mal eine Mail oder schreibt doch mal in die Kommentare, wie lang eine Folge für euch sein müsste, damit ihr sagt, ja, die hat genau die richtige Länge. Mails an podcast@steelers.de. Vielen Dank schon mal vorweg dafür. Und dann können wir jetzt direkt einsteigen mit dir, Tim. Wir haben eine so eine Frage, die wir hier immer ganz am Anfang stellen, nämlich, Tim, wer bist du eigentlich?
Ja, in erster Linie bin ich Ehemann und Familienvater.
Ehemann und Papa in erster Linie. Wie definiert sich das?
Ja, mit einer für mich unglaublich erfüllenden Aufgabe als Papa vor allem. Es war immer mein Wunsch, Papa zu werden. Und mit meiner Frau bin ich jetzt seit 16,5 Jahren zusammen. Und für uns war dann vor vier Jahren die Sache, dass wir gesagt haben, okay, wir sind bereit, wir sind jetzt alt genug für uns. Wir haben viel erlebt, waren viel unterwegs und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann hatten wir das Glück, dass wir eine mittlerweile 3-jährige wundervolle Tochter haben.
Gesund und munter?
Ja, absolut. Munter auf jeden Fall.
Ich stelle mir das schwer vor, Familie und Profisport irgendwie zu vereinen, wenn man auf der einen Seite da so eine Verantwortung hat und auf der anderen Seite auch mal hier im Verein spielt und dann mal dort im Verein spielt und dann diesen regelmäßigen Wechsel hat. Wie kriegt man das unter einen Hut?
Ja, in erster Linie muss ich sagen, ist es nicht nur ein Nachteil als Profisportler, weil wir natürlich unter der Woche extrem viel Zeit haben. Mhm. Wenn wir jetzt nicht gerade Dienstag spielen, ist es für uns schon so, dass es für mich möglich ist, sie dann doch auch vom Kindergarten abzuholen mal oder so Sachen. Der Nachteil oder Nachteil nenne ich es mal, ist es am Wochenende, wenn dann natürlich alle anderen Familien Zeit haben, was unternehmen, was machen, ist es dann für meine Frau, meine Tochter dann oft so, dass sie dann nur zu zweit sind, weil wir oder ich eben unterwegs bin.
Das heißt, Wochenende ist dann theoretisch Treffen, Picknick im Park mit den anderen Familien und du sitzt im Bus und fährst.
So in etwa, ja, genau. Oder samstags natürlich geht es, aber sonntags ist es dann wieder so, dass ich nicht da bin. Da sind dann ja einfach so Kleinigkeiten, ob das jetzt zu meinem Schwager auf dem Sportplatz ist oder Familientreffen, Geburtstage, irgendwas, wo ich dann nicht dabei sein kann, wo dann auch für die zwei es leider mittlerweile normal ist, da allein hinzugehen.
Macht das was mit dir oder ist das was, wo man sagt, na, eigentlich kenne ich es ja auch nicht anders?
Ja, ich oder wir kennen das nicht anders. Wie gesagt, wir sind so lange zusammen. Celine kennt mich nicht anders. Hat lange gebraucht, bis sie es verstanden hat, als wir jung waren. Kurz dazu vielleicht, ich war in Düsseldorf, sie ist von hier. Wir haben uns im Sommer hier kennengelernt, ich war alle 2 Wochen da. Und als dann irgendwann der August kam und ich nicht mehr alle 2 Wochen da war, hat sie mich irgendwann gefragt, ja, wie das denn eigentlich aussieht. Wann ich denn wiederkomme, sage ich, ja, ist schwierig, jetzt ist es eher dein Job, vorbeizukommen nach Düsseldorf. Und hat sie zum Glück mitgemacht, hat sie spannend empfunden und es hat gehalten.
Wie ist es, wenn da immer so dieses, ja, ich will es jetzt nicht Damoklesschwert nennen, aber wenn da immer so dieses Wissen ist, je nachdem, wie diese Saison läuft, heißt es, wir ziehen zum Ende der Saison um?
Ja, absolut. Ich hatte eigentlich in meiner Karriere immer mindestens 2 Jahresverträge, außer das letzte Jahr in Augsburg. Auch da muss ich sagen, hatte ich mit meiner Frau sehr viel Glück, weil sie immer offen dafür war.
Mhm.
Sie hat sich dadurch auch beruflich immer weiterentwickelt. Von einem Startup über einen Konzern, über einen Mittelstand, hat alles kennengelernt, was es so gibt. Und ist mittlerweile selbstständig.
Läuft?
Frisch, also sie war noch in Elternzeit, ja. Aber für das erste halbe Jahr bis jetzt, glaube ich, kann oder beziehungsweise muss man zufrieden sein.
Voll gut. Sollen wir hier Werbung für Sie machen?
Jederzeit, natürlich, klar.
Dann mach doch mal kurz Werbung für deine Frau.
Nein, alles gut. Sie ist dann am Ende in der Zeit in Frankfurt in die Social-Media-Branche gerutscht. Auf Betriebsseite hat sie Social-Media-Marketing gemacht und ist jetzt mittlerweile selbstständig mit einer Social-Media-Agentur, vertritt einige Influencerinnen und wenn jemand auf der Suche ist, jederzeit melden.
Wir stellen den Link unten in die Shownotes rein. Falls ihr auf der Suche nach Social-Media-Betreuung seid, meldet euch. Ihr habt hier einen Link. Wenn wir gerade so viel über deine Frau sprechen, was gibt dir außerhalb von hier Kernfamilie und außerhalb von deiner Frau Halt und Rückhalt?
Ja, also ich bin, wie gesagt, Familienmensch und es ist nicht immer alles einfach, auch in der Familie nicht. Ich glaube, das weiß jeder. Aber ich glaube, dass ich bei mir die letzten Jahre auch im Freundeskreis nicht viel verändert hat. Ich nach wie vor, mein Trauzeuge und bester Kumpel, mit dem habe ich in Bietigheim in den Schülern zusammengespielt. Und das ist nach wie vor so. Also wir telefonieren zumindest jeden Tag kurz oder jeden zweiten. Und ja, da hat sich nicht viel verändert bei mir. Da bin ich gleich geblieben, da bin ich geblieben, egal wo ich war. Da bin ich auch sehr froh darüber, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da einfach Leute hat, mit denen man sich immer auch ehrlich unterhalten kann, die das Ganze neutral sehen, aber doch die Verbundenheit haben so ein Stück weit und dich in jeder Situation auf den Boden zurückholen können.
Hat es mit so einer gewissen Konstanz zu tun? Weil ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor. Wenn es gut läuft, ist Social Media voll von, oh, großartig. Wenn es schlecht läuft, dann nein, der kann ja überhaupt gar nichts, der Blinde. Und dann dem gegenüber, du sagst, Celine, 16 Jahre, dein bester Freund, schon seit man bei den Schülern irgendwie gemeinsam gespielt hat. Ist das das Gleichgewicht, das das dann braucht auch?
Ja, in erster Linie muss ich sagen, da bin ich froh, dass wir in Anführungszeichen nur im Eishockey sind. Ich glaube, im Fußball ist es noch deutlich schlimmer und extremer. Dennoch, in einer gewissen Weise natürlich. Am Anfang liest man natürlich Kommentare, liest man Meinungen. Bin ich mittlerweile, glaube ich, alt genug, das nicht mehr zu tun. Ich glaube, nach wie vor mein größter Kritiker bin ich selbst. Sehe mich oftmals sehr viel kritischer als mein eigenes Umfeld dann auch. Bin selbst in guten oder gewonnenen Spielen derjenige, der eigentlich dann mehr nach Fehlern sucht oder nicht nach den guten Situationen oder nach den in Anführungszeichen erfolgreichen Situationen. Und da bin ich nach wie vor derjenige, der sich am meisten auch unterbuttert oftmals und schlechter macht, als man dann vielleicht auch oft ist, wenn man auch gerade auf die letzten Jahre zurückblickt.
Wir hatten es im Vorgespräch kurz angerissen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Nach Punkten bist du der 5. beste Verteidiger der Liga. Und wenn man sich die Plus-Minus anschaut, bist du, glaube ich, auf Platz 7 oder 8, irgendwie so. Und dann schaust du mich an und sagst mir im Brustton der Überzeugung, ich schaue da eher so auf die negativen Momente und auf die negativen Sachen. Ist es das, was dich gut gemacht hat, dass du da so selbstkritisch bist?
Ja, ob das mich jetzt gut gemacht hat oder dahin gebracht hat, wo ich bin, oder vielleicht sogar gehemmt hat, weiterzukommen, als ich gekommen bin, das ist, glaube ich, jetzt schwierig zu beurteilen. Ist nicht messbar natürlich für jetzt Leute, die Statistiken lieben. für mich war ich so und bin so und habe mich da auch nie verstellt oder nie verändert, weil das für mich ein Weg war. Ja, es ist nicht einfach, sich selbst zu viel zu kritisieren oder so deutlich, glaube ich, zu beurteilen. Aber das war der Weg, oder den ich gegangen bin, den ich gewählt habe. Und ja, da habe ich mich nicht verstellen lassen, verändern lassen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es mir oftmals im Wege gestanden ist.
Gab es Bereiche, in denen du dich verändert hast?
Ja, würde ich schon sagen. Muss ich schmunzeln, weil ich dennoch sehr emotional bin. Mhm. Vor allem im Sport, in meinem Job dann am Ende auch. Aber ich denke, ich bin da schon ruhiger geworden wie früher. Die Jungs, wenn sie es jetzt hören, werden lachen, weil es in Heilbronn eine Situation gab, wo ich weniger ruhig war. Aber ich doch dennoch sagen würde, dass ich deutlich ruhiger geworden bin und versuche, die Emotionen zurückzuhalten und sie nicht mehr so rauszulassen wie früher, vor allem auch in der Masse.
Ah, herrlich. Ist das eine Lektion, die du mitgenommen hast aus den Jahren, von der du sagen würdest, boah, das möchte ich auch jüngeren Spielern mitgeben? So dieses Emotion ist gut, Emotion ist wichtig, nutz sie, aber nicht zu übertrieben und lass dich nicht von ihr lenken, sondern lenk sie selber?
In erster Linie muss man ja sagen, die jungen Spieler lachen mittlerweile, wenn wir älteren Spieler was sagen, wie der Tyler, der Pavel, der Sören und ich. Die lachen immer, ja, wir wissen früher. Dennoch hat uns früher viel mit auf den Weg gegeben und die älteren Spieler haben es bei uns genauso gemacht. Ja. Am Anfang wollte ich das nie hören, habe genauso gedacht, ja, ihr alten Säcke und lasst uns doch mal machen. Mittlerweile denke ich oft daran zurück, wenn ich dran denke, was mir ältere Spieler mit auf den Weg gegeben haben, wo ich auch oftmals Situationen habe, wo ich dachte, hätte ich vielleicht auch früher umsetzen können oder sollen, vielleicht auch müssen. Deshalb versuche ich, den Jungen zu helfen und versuche auch manchmal vielleicht ein bisschen ehrlicher oder deutlicher zu sein. Manche können damit umgehen, manche weniger. Bin ich auch oft angeeckt, bin aber oftmals auch einfach ich.
Zwei Folgefragen dazu. Die erste ist, fällt dir gerade spontan ein Führungsspieler ein, einer von den älteren Spielern, die dich sehr geprägt haben, durch das, was sie dir mitgegeben haben?
Ja, auf jeden Fall, muss ich sagen, Patrick Reimer, einer der besten Deutschen. Für mich, der absolut Vorbild ist in dem, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ich hatte als junger Spieler, kurze Anekdote vielleicht, ein Spiel in Krefeld, glaube ich, habe ich ein Tor geschossen und war danach natürlich sehr happy, habe mich gefreut, keine Ahnung, war vielleicht auch ein bisschen frech danach. Und dann hat mich der Reimi angeschaut und gesagt, Tim, ein Tor macht keine Saison. So nach dem Motto, ich soll ruhig und locker bleiben. Und es sind immer wieder so Sachen, die hängen bleiben. Und das ist eins von vielen Beispielen.
Zweite Folgefrage. Du hast gerade auch gesagt, du magst mit dem, was du jetzt hast, den Spielern, den jüngeren Spielern auch mal was mitgeben. Gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, shit, jetzt bin ich an der Reihe, hier was zu sagen? Oder gab es einen Moment, an dem du festgestellt hast, retrospektiv, oh, jetzt bin ich einer von diesen Älteren geworden und jetzt bin ich offensichtlich derjenige, der die Ratschläge erteilt?
Ja, auch da gab es einen Moment, wo ich sagen muss, der war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich bin nicht mehr jung, ich werde älter. Das war der Moment, als ich gemerkt habe, dass die Imports jünger werden, als ich es bin oder wie ich bin. das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr jung.
Ja.
Ich bin im mittleren Alter, vielleicht auch ein bisschen älter mittlerweile. Und als die Imports jünger wurden, war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt bin ich vielleicht an der Reihe, auch mehr zu machen, mehr zu sagen.
Wie äußert sich das dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Der Tim, der jetzt mehr macht?
Es ist nicht so, dass ich ein anderer Mensch bin oder mich verstell oder komplett in der Kabine ein anderer Typ bin, sondern einfach versucht habe, auch mal in der Kabine was zu sagen, in der Drittelpause mehr zu sagen, vor dem Spiel was zu sagen. Einfach aus den Gefühlen raus, von dem, was man erlebt hat in den Spielen zuvor, in den Jahren zuvor, in den Situationen auch oftmals zuvor, versuchen zu lesen und vielleicht der Mannschaft dann in dem Fall mit auf den Weg zu geben oder die richtigen Worte zu finden.
Ist es eine größere Verantwortung oder eine andere Form der Verantwortung, die da dazukommt?
Nein, es ist einfach ein Lauf der Zeit, der sich entwickelt. Es gab ältere Spieler, die es gemacht haben, die rausfallen, du rückst nach. Ist, glaube ich, wie im Job auch. In jeder Berufslage gibt es Situationen, wo es bestimmte Personen dafür gibt, die Verantwortung oder das Wort zu ergreifen. Und umso älter du wirst, umso mehr wirst du derjenige, glaube ich, der das Wort mal ergreift. Weil ich glaube auch, in der Kabine ist es wichtig, dass es nicht immer derselbe ist. Jetzt ist der Breibo unser Captain, der viel sagt, der auch oft die richtigen Worte findet. Aber ich glaube auch, dass es für eine Mannschaft wichtig ist, auch mal andere Leute zu hören. Ob das jetzt, wie gesagt, der Tyler, der Pavel, der Sören. Es gibt genug Jungs, die genug erlebt haben, die viel erlebt haben im Eishockey. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig und auch ja, richtig, wie wir da aufgestellt sind.
Wir haben jetzt gerade über ein paar Themen gesprochen, haben über das Hineinwachsen gesprochen in Rollen. Du hast vorher schon gesehen, ich habe ein Trikot mitgebracht, extra nochmal organisiert, war da auf eBay Kleinanzeigen unterwegs. Da ist ein Sponsor aufgedruckt. Erzähl uns mal, was steht denn da?
Ja, ich musste schmunzeln. Ja. Ein Trikot natürlich aus einer unfassbar schönen Zeit für mich, weil es einfach meine Kindheit, glaube ich, am besten beschreibt auch. Da, wo ich meine Kindheit verbracht habe, aus der Eishalle natürlich. Und ja, hinten drauf ist das Firmenlogo meines Vaters.
Wie hat sich das entwickelt? Hat dein Vater irgendwann angefangen zu sponsern, weil du gespielt hast? Hast du angefangen zu spielen, weil dein Vater gesponsert hat? War das was, was ihr einfach geteilt habt, Liebe zum Eishockey? Und er hat halt daher gemacht und du hast was anderes gemacht?
Es hat sich entwickelt. Also mein Papa hat ganz lange in der Hobbymannschaft gespielt, schon weit vor mir. Und ich war ganz viel im öffentlichen Lauf, war Schlittschuhfahren, habe aber zu der Zeit noch Fußball gespielt. Und dann kam Steve Perrault damals auf mich zu. Ich glaube, du lachst, du kennst ihn auch noch. Steve war damals die gute Seele, er war immer in der Eishalle, Tag und Nacht. Und durch das, dass ich oft beim öffentlichen Lauf war, kam er irgendwann zu mir und meinem Kumpel und hat gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Ihr seid jeden Tag hier, zieht euch eine Ausrüstung an, kommt mit aufs Eis, schaut es euch an, ob es euch Spaß macht. Und das war der Anfang, wie ich angefangen habe, Eishockey zu spielen.
Wie alt warst du da?
9. Fast schon zu spät. Also viele haben gesagt, schau, wie es wird. Aber eigentlich ist es mit 9 zu spät.
Lügen gestraft.
Zum Glück, ja.
Ist das was, wofür du dankbar bist?
Ja, absolut. Ich meine, wie gesagt, ich habe meine Kindheit, meine Jugend in Eishallen verbracht, im Bus verbracht. Habe dadurch aber auch viele tolle Menschen kennengelernt. War immer happy mit dem, was ich gemacht habe. Auch wenn ich damals zu Schulzeiten nicht wie andere viel weg war, das Wochenende dementsprechend genutzt habe, wie man es halt normalerweise nutzt, sage ich mal. Der Weg war aber immer für mich klar und ich wusste, was ich wollte.
Wir haben uns mal bei irgendeiner dieser Veranstaltungen unterhalten über die Jugend von heute und wie die alle so schlimm sind. Ein bisschen scherzhaft, ein bisschen übertrieben und du hast einen sehr schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, ja, wir haben damals auch viel Mist gebaut, aber wir waren wenigstens aufgeräumt. Wir waren immer in der Eishalle und da gab es immer irgendwie jemand, der mit einer gewissen Autorität dann auch mal was gesagt hat, wenn wir es übertrieben haben. Ist es was, wo du sagen würdest, das hat dir geholfen, auch zu dem Mensch zu werden, der du heute bist?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, was mir im Eishockey immer gefallen hat, auch wenn es nicht immer einfach war, aber das war immer, dass es ehrlich war. Mhm. Wir hatten immer Nachwuchstrainer, die ehrlich waren, die manchmal auch vielleicht ein Stück weit zu deutlich waren, was heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr gehen würde. Aber auch ein Danny Held hat uns, glaube ich, allen viel mit auf den Weg gegeben, durch seine Art, durch seine Führungsqualitäten in dem Fall auch, durch das, was er mitgebracht hat. Er war immer ein Kumpel von uns, war immer für uns da, aber er war auch immer deutlich und ehrlich. Und ich glaube, das hat mich auch oft geprägt in vielen Situationen und hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin, ja.
Jetzt haben wir so ein paar Worte, an denen wir da aufhängen können. Das eine ist, dass Eishockey immer ehrlich war. Wir haben das Aufgeräumtsein. Wir haben eine Aufgabe und einen Ort, an dem man ist, der auch Einfluss darauf hat, wie Wochenenden geplant sind. Ist so eine Sportkarriere im Jugendbereich was, was Kindern eine Heimat geben kann, ein Zuhause geben kann?
Ja, absolut. Absolut. Das ist, glaube ich, genau das, was man auch oft braucht. Und ich bin mit 16 nach Düsseldorf gegangen. Ich glaube, das ist was, was viele vergessen. Es ist schön und es ist eine tolle Laufbahn oder ich sage immer Laufbahn, Karriere war es nicht. Vielleicht dann doch eine Karriere, aber ich bin mit 16 von meinem Elternhaus weg. 400 Kilometer weg und das war meine Familie. Die Jungs in der Kabine, der Verein war für mich mein Zuhause, weil ich niemanden hatte, zu dem ich mal gehen konnte, wenn ich mich, auf Deutsch gesagt, auskotzen musste. Es gab noch kein FaceTime oder sonst was.
Ja.
Es gab ein Telefon, natürlich zum Glück. Dennoch waren ja die Jungs diejenigen, die einem da oftmals sehr nahe standen.
Ist das eine ganz eigene Form von Glück und von Nähe, die man da in so einem Mannschaftskontext erlebt?
Ja, absolut. Also das ist ein Zusammenhalt. Ich glaube, man sieht die Mannschaftskollegen teilweise in Phasen der Saison mehr wie seine Familie, weil man dann einfach jeden zweiten Tag spielt, die dementsprechenden Reisen dazu hat. Und es ist schon so, ja.
Ich stelle mir das ganz faszinierend vor, wenn da auf einmal so eine richtige Parallelwelt entsteht, die einen ja so verschluckt, wo man dann so viel Zeit mit einem, bisschen despektierlich gesagt, wild zusammengewürfelten Haufen von Menschen hat, die aus allen Ecken und Enden der Welt da zusammengeschmissen werden. Und dann heißt so, ihr seid jetzt Freunde, spielt gutes Eishockey. Wie funktioniert das? Wie wird aus einer Mannschaft so eine richtige Mannschaft, so diese Familie, die du gerade beschrieben hast?
Ich glaube, wichtig ist, dass man auch weiß und auch versteht, dass es nicht nur Freunde gibt, sondern, ja, ich sage immer der Witzigkeit halber, es sind Arbeitskollegen, wie jeder andere in seinem Job auch hat, aber dennoch ist es mehr. Mhm. Ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass eine Mannschaft zusammen wächst und man der Mannschaft auch Zeit gibt. Dieses Jahr, wir waren ein zusammengewürfelter Haufen, wie du es genannt hast. Wir sind von Tag 1, aber glaube ich, Tag für Tag enger zusammengerückt, Stand jetzt. Wir sind, jeder kannte irgendjemanden, aber viele kannten auch gar, also sich gar nicht. Bei mir war es so, dass ich mit dem Pavel Dronia, mit dem Alex Breibisch zusammengespielt habe und sonst eigentlich nur gegeneinander.
Ja.
Gegen Schmitti, gegen Sören und viele aber auch gar nicht kannte von den Jungen. Aber es macht unheimlich Spaß. Es sind coole Charaktere dabei. Es sind Jungs, die das Herz am rechten Fleck haben, die auch verstehen, um was es geht. Und die, glaube ich, auch manchmal froh sind um so alte Säcke wie uns, die dann auch mal dazwischen hauen.
Was formt Mannschaft mehr? Die Kabine, das Spiel, das Training oder das Busfahren?
Ich würde sagen, alles davon. Aber du hast, glaube ich, einen Punkt vergessen. Das ist der Punkt außerhalb.
Aha.
Dass man sich auch außerhalb versteht.
Mhm.
Wie gesagt, man ist nicht mit jedem befreundet oder ist nicht der beste Kumpel von jedem. Aber bei uns war es so, dass wir von Tag 1 außerhalb auch zusammengekommen sind.
Okay.
Dass man einfach mal einen Kaffee trinken geht, dass man mal Mittagessen geht, sich zum Abendessen trifft, einfach mal einen Grill anmacht oder mal Fußball schaut. Es gibt bei uns viele Fußballfanatiker, die ein bisschen Kleinkrieg haben wegen ihren Vereinslieben.
Ja, ich habe gehört, Basti mag einen bayerischen Verein sehr gerne.
Ja, dann haben wir zwei, die im Ruhrpott verwurzelt sind. Genau. Und da ist es schon witzig. Ich meine, dann ist auch so ein Spiel wie am Samstagabend natürlich präsent und man spricht mal über was anderes wie dann nur Eishockey. Und genau das ist, glaube ich, für mich auch sehr, sehr wichtig, weil ich das immer hatte. Ich hatte immer das Drumherum, du kommst, um nachher mal drauf zurückzukommen, du kommst in eine neue Stadt, du kommst in ein neues Umfeld. Da hast du dann am Anfang deine Arbeitskollegen, die du in der Halle jeden Tag siehst. Du hast aber nicht deinen Freundeskreis, weil der zieht nicht mit dir um. Du hast nicht deine Familie, die zieht nicht mit dir um. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du da auch in der Mannschaft deine Bezugspersonen hast, mit denen du dich mal außerhalb triffst, über andere Sachen sprichst, wie Eishockey. Weil das ist auch wichtig, das Abschalten, das was anderes sehen, was anderes hören. Die Umgebung vielleicht auch mal kennenzulernen, Städte zu Anschauen, nach Stuttgart zu fahren, keine Ahnung, irgendwas zu machen, was einfach dir den Abstand auch ein bisschen gibt zum Eishockey, der doch dann auch oftmals wichtig ist.
Ja. Du hast gerade gesagt, da kommt man in ein neues Umfeld. Und ich nehme das jetzt mal, um ein bisschen überzuleiten auf die aktuelle Saison. Du bist in ein bekanntes Umfeld zurückgekommen. Du bist hier als Jugendspieler, hast du deine Ausbildung gemacht, bist dann weggegangen, warst dann eine Zeit lang weg, bist mal kurz wiedergekommen, um aufzusteigen, weil man hat ja eine gewisse Verantwortung, bist wieder aufgestiegen in die DEL, hast danach, als die Steelers abgestiegen sind aus der DEL, auch weiter DEL gespielt und hast jetzt gesagt, ach, eigentlich Oberliga wäre ja ganz nett und bist wieder zurück. Ist es das Umfeld gewesen, das dich zurückgezogen hat oder wie kam es, dass du gesagt hast, nö, eigentlich habe ich voll Bock auf Oberliga?
Auch da gab es sehr viel Kritik letztes Jahr, als ich mich entschieden habe, den Verein zu verlassen, als Einheimischer, als ehemaliger Nachwuchsspieler. Es war für mich aber die Chance, nochmal DEL spielen zu können, was als Sportler natürlich das Höchste ist, was du in Deutschland erreichen kannst. Wo ich stolz drauf bin, dass ich das nochmal erreicht habe nach dem Jahr mit Bietigheim. Dann war die Situation die, dass Augsburg eine neue sportliche Leitung bekommen hat, die noch nie ein Fan von mir war. Ob ich 18 war oder wann auch immer, war Larry Mitchell, glaube ich, nie ein Fan von mir. Dann bin ich nach der Saison erstmal in Urlaub gefahren mit meiner Familie. Habe gesagt, so, wir hauen ab, direkt nach Saisonende. So früh war ich noch nie in meinem Leben im Urlaub. Aber es war für mich, in dem Moment hat es sich richtig angefühlt. Ja. Habe meine Frau, meine Tochter geschnappt, wir sind in die Sonne geflogen. Im März, was ich noch nie hatte, was aber eine unglaubliche Zeit für mich war, weil ich weg war. Ich musste nicht trainieren, weil die Saison gerade frisch vorbei war. Ich habe, glaube ich, am Tag 10 Stunden mit meiner Tochter im Wasser verbracht.
Ja, geil.
Habe einfach abgeschalten und das war eine unglaubliche Zeit für mich. Also das war für uns als Familie war das bedeutend. Wir mussten uns um nichts kümmern in dem Moment. Haben nur uns gehabt und dann sind wir zurückgekommen und ich habe gesagt, okay, mit meinem Berater telefoniert, auch für viele Bietigheimer ein Begriff, glaube ich, Martin Antschitschka, schaut man, glaube ich, auch gerne drauf zurück auf die Zeit. Und
sein Sohn ist jetzt Torwart, glaube ich, in der DEL, ja.
Hab mit dem Anschu telefoniert und gesagt, Anschu, wie sieht's aus, was gibt's? Da war der Stand so, dass es Anfragen, Angebote gab, aber nichts, was ich gesagt habe, mache ich, will ich machen oder muss ich machen. Dann haben wir gewartet und dann war ich in den Playdowns, war ich in Bietigheim in der Eishalle, habe mir das angeschaut, habe natürlich Breibo und die Jungs, die ich noch kannte, besucht, auch versucht ein Stück weit ja, zu unterstützen vielleicht auch. Hab dann mit dem Gregor gesprochen, belanglos, weil wir uns ja auch kennen. Ich habe mit dem Gregor noch im Nachwuchs gespielt. Haben gequatscht und haben gesagt, wenn alles vorbei ist, telefonieren wir mal. Das haben wir dann gemacht. Dann haben wir gesprochen. Das war aber einfach, es ging nicht um Vertrag, es ging nicht um Vertragsdetails, sondern es ging einfach nur darum, wie sieht's aus, was planst du, was plant ihr, was passiert in Bietigheim jetzt in der Situation? Wie geht's weiter? Was ist der Plan für die neue Saison? Keine Ahnung, um alles Mögliche. Und dann kam irgendwann der Moment in mir, wo ich zu meiner Frau oder auch zu meinem Umfeld dann gesagt habe, wisst ihr was? Warum nicht Oberliga? Und dann haben sie mich angeschaut. Teilweise entsetzt, teilweise auf keinen Fall, teilweise geschlafen und denk drüber nach, was du gerade gesagt hast. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich meine es ernst. Warum nicht? Warum nicht zu Hause sein? Warum nicht der Kleinen ein festes Umfeld zu bieten, wo sie nicht wieder rausgerissen wird, wie jetzt zum Beispiel aus Augsburg, was für uns als Eltern ganz arg schwierig war. Und ja, dann war die Überlegung da. Und wie gesagt, viele haben mich für verrückt erklärt, viele haben Nein geschrien, viele haben gesagt, du bist nicht Herr deiner Sinne am Anfang. Übertrieben gesagt natürlich auch teilweise. Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, für mich ist es jetzt der Moment, wo sich richtig anfühlt. Ich glaube, es ist Bewegung da, ich glaube, es passiert was. Ich habe natürlich mit dem Preibo jeden Tag Kontakt gehabt. Wir haben zusammen trainiert. Oder er hat seine Reha gemacht, ich habe trainiert. Dann war der Yoshi dabei. Und wir haben viel gesprochen. Und auch da war das war dann, ich weiß gar nicht, was es war, Mai, Juni, Mai, war das noch nicht so, dass ich dann den Druck hatte, es jetzt entscheiden zu müssen. Aber die in mir was gereift ist, wo ich gesagt habe, warum nicht? Ich glaube, ich bin bereit dafür und kann das ein bisschen widerlegen mit damals mit der Entscheidung, nach Frankfurt gegangen zu sein. Da gab es noch ein DL-Angebot, wo ich einfach gesagt habe, das fühlt sich nicht richtig an. Ich will eine andere Rolle, ich will anders oder ich will mehr spielen, ich will Verantwortung übernehmen und bin damals dann nicht in der DL geblieben, sondern nach Frankfurt gegangen. Und genau so ein Moment war jetzt wieder, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich gehe den Schritt. Und aus dem Glauben wurde dann immer mehr auch, umso mehr Gespräche es dann natürlich auch mit dem Dücki dann irgendwann gab, mit den Jungs dann auch. Man hat gesehen, wer dann unterschrieben hat. Man hat dann auch natürlich im Eishockey gehört man dann auch viel, was passiert. Und ich habe gesagt, okay, da entsteht was. Da ist was da, was für mich in dem Moment sich richtig anfühlt. Und dann haben wir uns getroffen, einige Male. Es ging oft hin und her und dann kam der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das passt für beide.
Ja.
Und dann habe ich nochmal mit der Familie gesprochen, habe gesagt, so, das sieht's aus, es gibt die und die Angebote. Und dann, habe ich hier unterschrieben.
Ich find's cool, weil es so ein unüblicher Weg ist. Also normalerweise merkst du, die Leute spielen DEL. Gerade wenn sie es im Kreuz haben, spielen DEL, spielen DEL, spielen DEL. Dann reicht es dafür vielleicht nicht mehr oder vielleicht passt es vom Jahr nicht, weil vielleicht zu viele andere Spieler irgendwie reinkommen oder nachkommen oder die Vereine, für die es passen würde, gerade sich in eine andere Richtung einsteigen. Und dann geht man in die zweite Liga und dann spielt man dort wieder genauso lange, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert und dann kommt die Oberliga. Und wirklich zu sagen, ich mache den Schritt, ich gehe aus der ersten direkt in die dritte Liga, weil da spielen Freunde von mir und ich mag das, was da gerade entsteht und ich finde es cool. Das ist halt so ein Überzeugungstätertum. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, danke. Es freut mich natürlich zu hören.
Wenn du jetzt aus dieser Position gerade auf die Saison drauf schaust, jetzt steht man irgendwie an Platz 1. Wir wissen, es ist viel zu früh, als dass wir dem irgendwelche Bedeutung beimessen wollen. Was ist dein Ziel für diese Saison? Das muss jetzt nicht das offizielle Ziel sein, das die Steelers vielleicht ausgeben. Es muss vielleicht nicht das Ziel sein, das ein Trainer rausgeben würde oder ein Geschäftsführer. Aber was ist so dein Ziel für die Saison? Wo willst du hin?
Ja, ich habe es jetzt schon oft gesagt. Das Oberliga-Eishockey ist ein anderes Eishockey. Mhm. Das Spiel wird anders gespielt, wie vor allem in der DEL. In der DEL, das Eishockey ist einfacher zu spielen, weil ich glaube, es ist zwar härter, schneller, intensiver, ein Stück weit aber berechenbarer. Es geht viel mehr Nord-Süd. Es geht viel schneller Nord-Süd vor allem. Die Scheiben gehen aus dem Drittel raus, die Scheiben gehen ins Drittel rein, die Scheiben gehen zum Tor und dann wird gearbeitet. Und in der Oberliga geht viel mehr Ost-West. Es ist viel mehr Spekulieren dabei. Es gibt Mannschaften, die ihr Spiel basiert auf Cheaten und Spekulieren. Und das ist es, was es mir oftmals gerade noch extrem schwierig macht, worüber ich auch nicht happy bin, weil ich mit meinem Spiel nicht happy bin. Bis jetzt, ich spiele wie am Sonntag gegen Memmingen, liegen, nicht nur mir, sondern es gibt genug Jungs in der Mannschaft, die sagen, die machen viel mehr Spaß, die sind intensiver, die sind, Memmingen spielt im System, wir spielen im System, es ist ehrliches Eishockey, sage ich mal, was jetzt nicht despektierlich ist oder so, sondern es ist einfach nicht berechenbar, nicht lesbar, das Spiel von vielen und von vielen Mannschaften vor allem, was es mir nicht einfach macht oder den Jungs nicht einfach macht, die dann doch auch höher gespielt haben. Also ja, wie gesagt, ich habe da die gleichen Jungs halt im Kopf, wie ich vorher schon angesprochen habe. weil die das gleiche Problem oftmals haben. Und das ist mein Ziel vor allem, dass ich mein Spiel dem Ganzen anpassen kann und das Eishockeyspiel oder die Leistung bringe, die ich kann.
Wir haben hier im Podcast schon mehrfach über das Thema Systemtreue gesprochen. Und es ist sehr faszinierend, weil man dasteht und sagt, okay, man hat Spiele, da ist man irgendwie mal dabei und dann kriegt man zwei Tore und fängt sich ein dummes Gegentor. Und dann gibt es andere Spiele, da gibt es dann auf einmal 13 Tore und das ist beides mal die gleiche Mannschaft. Und manchmal würde man sich denken, wenn man so auf den Kader auf der einen Seite schaut und auf den Kader auf der anderen Seite schaut, es müsste doch irgendwie viel klarer sein. Und dann schaut man auf das Spielgeschehen tatsächlich und denkt sich so, okay, eine der Mannschaften steht quasi durchgehend mit allen Leuten direkt vorm eigenen Tor und wartet nur auf irgendwie Konter. Und da passiert kein Spielaufbau. Und man sieht dann auf der anderen Seite, okay, da ist dann dieser schöne Spielaufbau, dann kommt irgendwann der diagonale Pass nach vorne rechts und da ist ein Muster zu erkennen und da werden Pucks gespielt in einen Raum, wo man davon ausgehen kann, da wird jetzt gleich jemand sein und man sieht so, okay, da prallen Eishockeywelten aufeinander. Wie geht ihr damit um? Also gerade im Training und in der Vorbereitung. Also es gibt ja Videovorbereitung aufs nächste Spiel, hat Boris uns ein bisschen was davon erzählt. Was schaut ihr euch da an?
Ja, ich glaube in erster Linie, um nochmal diese unterschiedlichen Ergebnisse anzusprechen oder aufzugreifen von dir, ist auch für uns nicht einfach. Wenn du dann gegen Füssen hoch gewinnst, das nächste Spiel spielst du unentschieden, gehst in die Verlängerung. Man darf aber auch, glaube ich, nicht vergessen, dass oftmals Mannschaften gegen uns
anders spielen.
Anders oder ihr bestes Eishockey spielen, weil sie einfach, weil wir die Mannschaft sind, glaube ich, mit ein, zwei, drei anderen in der Liga, die jeder schlagen will. Uns will jeder schlagen, gegen uns will sich jeder beweisen. Für uns, glaube ich, intern als Mannschaft ist es klar, dass wir auch mit einem 4-2 gegen Lindau, wenn die Art und Weise passt, wenn unser Spiel passt, wir das Spiel natürlich gewinnen wollen, aber das Ergebnis zweitrangig ist. Ob wir das jetzt 8-0 oder 4-2 gewinnen, ist für uns nicht wichtig, sondern für uns ist die Art und Weise wichtig. Weil ich glaube, die Art und Weise bringt uns Stück für Stück dahin, wo wir hinwollen und wo wir dann am Ende der regulären Saison sein wollen. Ich glaube, die hohen Ergebniserwartungen sind eher das Umfeld. Die kommen von außen. Das sind die Leute, die sagen, ja, aber die stehen unten, ihr müsst doch, ihr müsst doch, ihr müsst doch. Ja, wir wollen natürlich. Es ist aber nicht so, dass wir ins Spiel reingehen gegen einen vermeintlichen Underdog und sagen, okay, die putzen wir heute hier 10-0 raus und dann trainieren wir danach noch, dass es anstrengend wird. Ja, es ist wirklich so. Und das ist was mir manchmal auch im Umfeld fehlt. Warum freuen wir uns nicht über einen Sieg, dass wir 3 Punkte geholt haben, dass wir das Spiel gewonnen haben, sondern wir beschweren uns dann wieder. Warum nicht hoch genug? Warum das letzte Spiel 8-0 gegen Bayreuth jetzt nur knapp? Weil es einfach jedes Mal bei 0 losgeht. Und es ist eine Floskel. Und wenn jetzt hier ein Phrasenschwein stehen hättest, würde ich bezahlen. Aber es ist einfach Fakt. Es ist, und jetzt nehmen wir Stuttgart als Beispiel. Die spielen gegen uns zweimal ein richtig gutes Spiel, machen uns das Leben zur Hölle. Wir gewinnen zweimal knapp. Also wir dominieren das Spiel meiner Meinung nach. Wir sind überlegen. Uns fehlen vielleicht ein bisschen die Tore. Wir gewinnen aber beide Spiele. Danach und davor verliert Stuttgart aber jedes Spiel deutlich. Die haben, glaube ich, gegen uns das erste Spiel 3-1 verloren und haben das nächste Spiel gegen Peiting, glaube ich, 9 Gegentore bekommen. Das heißt jetzt, dass Peiting so viel besser ist wie wir, oder dass wir dementsprechend schlecht sind. Was natürlich viele sagen würden, ja, wir sind schlecht. Aber es ist einfach anders. Es ist ein anderes Spiel. Es ist ein neues Spiel. Und ich glaube, dass ja, wir da auch auf die Mannschaft sind, die jeder schlagen will.
Ich zeige da dann immer gerne drauf, die Oberliga ist besser geworden. Die ist eine vollwertige Hockeyliga geworden. Und natürlich, ich meine, wenn man sich beide Ligen anschaut, ihr seid die beste Mannschaft aktuell. Nord wie Süd. Von der Punktausbeute, von den Toren her, von der Plus-Minus. Egal, welche Statistik man sich anschaut, die einzige, wo ihr tatsächlich, ich glaube, nur auf Platz 5 seid oder so, ich müsste jetzt nochmal die Zahlen gucken, ich glaube, Shot Efficiency. Also die, es gibt Mannschaften, die schießen seltener aufs Tor für ähnliche Tore. Aber ansonsten seid ihr überall ganz oben.
Ja, ich habe dir vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass ich mich absolut nicht auskenne. Wir machen immer Witze, weil bei uns ist der Sören Sturm für die Statistiken verantwortlich. Der kennt, glaube ich, alle.
Und den jede. Muss ich einladen, den lade ich ein.
Das ist der dein kommt. Mann wahrscheinlich. Mit dem könnt ihr dann ganz andere Themen nochmal besprechen. Aber es sind auch Sachen, mit denen ich mich nicht beschäftige. Ich habe immer die Tabelle und so extrem im Blick gehabt früher, habe aber im Aufstiegsjahr 21, das hat mich so ein bisschen geprägt, was die Tabelle anging, weil wir eine anständige Saison hatten, aber keine überragende. Keiner hatte uns auf dem Schirm, wir waren nur Vierter. Bietigheim war nicht gut genug, Bietigheim hat es nicht geschafft. Am Ende sind wir aufgestiegen. Am Ende sind wir aufgestiegen in einer Saison, wo uns keiner auf dem Schirm hatte, wo uns keiner auch nur irgendwas zugetraut hätte, wo uns keiner auf uns gewettet hätte. Aber wir an uns geglaubt haben. Wir hatten eine Auseinandersetzung, wir hatten keinen Streit, aber wir haben uns deutlich und ehrlich die Meinung gesagt. Waren immer ehrlich zueinander und haben geackert. Wir haben vielleicht die Spiele nicht gewonnen. Wir waren im Training aber jederzeit bereit, alles zu geben, Gas zu geben. Wir waren immer füreinander da, aber weil wir immer ehrlich zueinander waren. Weil keiner hinterm Rücken, keiner irgendwas, sondern es war immer, immer ehrlich. Und genau das ist was, glaube ich, was wir dieses Jahr auch brauchen, was wir auch wollen.
Kannst du Parallelen ziehen zwischen dem Jahr Aufstieg Richtung DEL und dem jetzigen Jahr? Also von dem, was da in der Kabine ist, der Streitkultur, dem ehrlich die Meinung sagen. Siehst du da die Voraussetzungen gegeben?
Es ist noch sehr früh in der Saison dafür, aber ich würde sagen, wir haben genug Jungs, die wissen, was sie wollen. Wir haben viele Jungs, die das so sehen wie ich, die ähnlich sind oder wo wir uns ähnlich sind. Und ich glaube, dass wir gerade auch was das Gesamtpaket mit Umfeld, was mit dem Drumherum, mit den Erwartungen, mit den Ergebniserwartungen teilweise, dass wir uns da als Mannschaft schon sehr, sehr einig sind, ja.
Was ist eure Erwartung so?
Unsere Erwartung ist, dass wir Spiele gewinnen, dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass wir unser Spiel dahin bringen, wo wir auch alle sein wollen, weil keiner, glaube ich, jetzt sagen kann, er ist da, wo er sein will, dass er sein bestes Eishockey spielt, dass wir alle vor allem, ganz wichtig, gesund bleiben wollen und im März bereit sein wollen für alles, was kommt.
Ich habe zweimal bewusst, also kritisch reingefragt, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich da was rauslocken. Aber ich finde das gerade sehr, sehr schön. Wir wollen im März bereit sein für alles, was da kommt. Das mit so einem Leuchten in den Augen. Das, mehr muss ich nicht wissen, das reicht mir. Das reicht mir. Ich habe noch eine Frage so ein bisschen auf die Zukunft hin. Wir haben jetzt drüber gesprochen, du hast vorher selber so ein bisschen mal anklingen lassen. Hast gesagt, du merkst langsam auch, dass du nicht mehr der Jüngste bist. Du hast gemerkt, wie die Imports immer jünger wurden. Und auch das war in den letzten Jahren schon. Die Frage, die ich dir noch stellen möchte zum Ende hin, ist, hast du einen Plan für, wenn du irgendwann vielleicht nicht mehr Eishockey spielen kannst? Hast du da eine Aussicht oder ist es noch weit weg?
Ehrlich gesagt, nein, habe ich noch nicht. Ich bin noch nicht da, wo ich sage, das will ich machen oder das werde ich machen. Das wird mein Leben danach sein, weil ich jetzt im Moment gerade noch sehr, sehr gerne Eishockey spiele, weil ich natürlich schon älter bin, ja. Und es auch viele Leute gibt, die schreien, du musst doch, du brauchst doch, du hast doch. Ja, brauche ich. Werde ich brauchen, der Tag wird kommen. Aber jetzt ist es so, dass ich gerade noch nicht das habe, wo ich sage, da will ich rein und ich werde mich da weiterentwickeln, werde mich da fortbilden und sonst was. Es gibt Bereiche, die mich sehr interessieren, in denen ich sagen kann, das kann ich mir vorstellen, aber es gibt noch nicht diesen Moment, wo ich sage, das ist es und da gehe ich rein. Ob das natürlich, ob es das geben wird, weiß ich nicht. Ob das natürlich, gibt es auch im normalen Berufsleben Leute, die sich in ihrer Berufslaufbahn verändern. Aber Stand jetzt ist bei mir, ich habe vor zwei Jahren meinen Trainerschein gemacht, C-Schein gemacht und weiß aber, glaube ich, dass es im Moment gerade jetzt, Stand jetzt, nicht das ist, wo ich sage, okay, da mache ich jetzt weiter, sondern ich bin offen, ich höre mir alles an, ich bin ein Mensch, der, glaube ich, sehr gut vernetzen kann, ich bin offen für alles und höre mir, wie gesagt, höre mich um, spreche mit den Leuten, schau, was es gibt, schau mich auch um und warte noch so ein bisschen auf das, wo ich sage, da sehe ich mich in x Jahren, wenn es vorbei ist.
Zu den x Jahren, woran erkennt man, dass eine Karriere dann jetzt zu Ende ist?
Ja, ich habe vorher von dir ein schönes Beispiel bekommen, dass ich ja sehr langsam geworden bin wohl. wenn der Punkt kommt, glaube ich, dann ist es, glaube ich, der Zeitpunkt für mich aufzuhören, weil ich glaube, mein Spiel, das ich der Mannschaft geben kann, das ich in die Mannschaft bringen kann, ist aufs Läuferische basiert. Mhm. Und wenn das nicht mehr gegeben sein sollte, wovon ich im Moment gerade noch überzeugt bin, dass es noch gegeben ist.
Die Statistik gibt dir recht.
Dass ich laufen kann. Es geht nicht nur um Statistik, sondern auch um Geschwindigkeit, um Laufduelle. Und ich glaube, da sieht es für mich gut aus. Und solange das gegeben ist, will ich das noch genießen, weil es einfach wundervoll ist.
Ja.
Und ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
Du hast gerade gesagt, weil mein Spiel auf das Läuferische begründet ist. Was ist denn dein Spiel? Das wollte ich eigentlich schon abmoderieren eigentlich, aber uneigentlich ja, halt reizt mich halt doch dann zu wissen. Was ist dein Spiel?
Mein Spiel ist, glaube ich, dass ich versuche, meine Mitspieler in Szene zu setzen, dass ich versuche, einen einfachen ersten Pass zu spielen. Wobei ich auch wieder was im Kopf habe, was mir damals ein älterer Spieler mit auf den Weg gegeben hat. Der hat immer zu mir gesagt, versuch mit deinem ersten Pass, also ob das jetzt ein Aufbaupass ist oder in der neutralen Zone ein Pass ist oder offensiven Pass ist, versuch immer den ersten Spieler mit deinem ersten Pass zu schlagen. Und das ist sowas, was ich versuche. Ich glaube, ich bin defensiv die letzten Jahre stabiler geworden, wie ich es vielleicht mal war, weil ich auch sehr viel offensiv nur gedacht habe. Aber ich glaube im Moment gerade auch, gerade mit meinem Partner, mit dem Niki Heinzinger, fühle ich mich wohl auf dem Eis. Ich glaube, wir verstehen uns gut. Wir stehen defensiv, glaube ich, gut. Nicht sehr gut, aber gut. Da ist auch noch Luft nach oben. Was wir nach vorne bringen können bzw. müssen, ist unser offensives Spiel. Dass wir da einfach effizienter werden, dass wir mehr auch kreieren, mehr Bewegung reinbringen in das Ganze. Und dann, glaube ich, ist es mein Spiel.
Das war der Tim Schüle. Tim, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Oh, sehr, sehr gerne. Ihr lieben Hörer da draußen, tut uns den Gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt den Daumen nach oben, drückt den Like-Button, schreibt Kommentare, schreibt uns Feedback an podcast@steelers.de. Falls ihr Hinweise zu den Statistiken habt, dürft ihr die auch jederzeit gerne an uns weitergeben. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Es wird vermutlich zu Weihnachten was Besonderes geben. Seid schon mal gespannt. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Steve Kastin. Ciao.
Ciao.